Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, nun haben wir schon die 8. von 10 Themenpredigten zum Reformationsjubiläum. Ein junger Gemeindemitarbeiter sagte mir neulich, es wird Zeit, dass das Lutherjahr vorüber ist. Zu meiner Erleichterung fügte er aber gleich hinten an, damit meine ich aber nicht die Predigten. Aber tatsächlich, gerade auch im evangelischen Gymnasium zum Beispiel, in anderen Schulen vielleicht auch, gibt es viele Projekte, sehr zeitaufwendige Hausarbeiten und Exkursionen. Zu viel Rummel, sicher manchmal ja. Andererseits zu wenig Wissen von dem, was Luther wirklich geschrieben und gesagt hat. Mir persönlich hat es sehr viel gebracht, auch wenn es zeitaufwendiger ist, mich mit Luthers Theologie zu beschäftigen. Immer die alten Lieder oder gehört Luthers Theologie auch die Zukunft? Der Schuhmacher und Poet Hans Sachs aus Nürnberg bezeichnete Martin Luther als die wittenbergische Nachtigall. Und dies war auch durchaus im doppelten Sinn gemeint. Es war der ganz neue und schöne Gesang seiner biblischen Entdeckungen, aber eben auch seiner Lieder. Und wir singen heute zwar nur Lutherlieder, mal ausnahmsweise, aber ich glaube, das wäre gar nicht unbedingt in seinem Sinn, weil Luther völlig Neues und ich möchte mal sogar sagen revolutionäres Liedgut geschaffen hat. Er hat teilweise populäre Melodien, also Pop, sozusagen Bänkelsängerlieder seiner Zeit verwendet. Und das war das Neueste von Neuem, dass man das auch in der Kirche machen kann. Er war dafür, neue Lieder zu texten, zu dichten und zu komponieren. Und nicht nur immer das alte Gesangbuch mit den gregorianischen Gesängen zu verwenden. Da war er übrigens revolutionärer an diesem Punkt als Thomas Münzer, der sich ausschließlich in seiner Gottesdienstordnung auf den gregorianischen Gesang bezogen hat. Aber heute wollen wir mal ganz bewusst Luthers Lieder singen und anschauen. Doch nochmal zu der Frage, Reformationsjubiläum, nur Traditionspflege oder gehört Luthers Theologie auch die Zukunft? Der lutherische Bischof Hans Christian Knuth hat schon 1996 Thesen aufgestellt, warum Luthers Theologie die Zukunft gehört. Die habe ich auch am Ausgang ausliegen, nur wen es interessiert, kann sie sich mitnehmen. Unser Kirchner Werner Mauersberg kann notfalls sagen, wo sie liegen, aber rechts am Ausgang eigentlich einfach. Ein Auszug aus der Zeitschrift Idea. Und da schreibt dieser lutherische Bischof unter anderem, ich will jetzt nicht alles vortragen, dass seine Theologie menschlich ist, weil bei ihm eben der Mensch nicht nach Leistungen oder Fehlern beurteilt wird, sondern gerade seine Sünde im Licht der göttlichen Barmherzigkeit vergebbar ist. Natürlich in der Bibel entdeckt, ne, ist klar. Seine Theologie ist erfahrungsbezogen. Es geht nicht um abstrakte Ideen von Gott, sondern immer vom Menschen in seinem Verhältnis, seiner Beziehung zu Gott und umgedreht Gott in seiner Beziehung zum Menschen. Seine Theologie ist radikal, weil sie radikal danach fragt, ob und wie Gott uns gnädig ist. Und seine Theologie ist biblisch, weil sie aus dem Bibelstudium kommt und zur Bibel hinführt, nicht zum Buchstaben der Bibel, wie es die Pharisäer gelehrt haben, sondern zu Jesus Christus, ihrem Zentrum. Luther ist ja, wie gesagt, ich habe das schon mal vorige Woche gesagt, ein Entdecker, ein Bibelentdecker. Deswegen ist eigentlich Luthers Theologie ein Christuszeugnis. Es wird noch vieles andere gesagt, warum Luthers Theologie die Zukunft gehört. Wie gesagt, wen es interessiert, nehmt es euch mit, dieses Blatt am Ausgang. Aber sehr wichtig, und das ist jetzt die Verbindung, ist die 10. These in auf diesem Blatt. Da geht es nämlich, das ist in Bezug zu seinen Liedern, da heißt es, seine Theologie ist verständlich, weil sie etwa im kleinen Katechismus oder auch in seinen Chorälen sozusagen vollständig vorkommt, volkstümlich zusammengefasst ist. Sie hat dem Konfirmanden und auch dem Professor etwas zu sagen. Wenn zum Beispiel das erste Gebot bekanntlich heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann erklärt Martin Luther im kleinen Katechismus kurz, treffend und unnachahmlich, was ist das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das ist sicher sehr frei übertragen, aber ganz treffend und hochaktuell. Wie viele Dinge können uns von Gott abbringen, gerade in unserer modernen Lebenswelt mit Smartphone, Fernseher, alle möglichen Spielen und Ablenkungen. Verständlich waren auch seine Lieder. Wenn wir so gesungen haben heute, haben Sie vielleicht gedacht, das war auch manchmal unverständlich. Es war damals absolut verständlich in Sprache und Musik der damaligen Zeit. Von einem Jesuitenpater wird die Aussage überliefert, Luthers Lieder hätten mehr Seelen vom katholischen Glauben abspenstig gemacht als seine Predigten und Schriften. In dem Lied 341, was wir vorhin als zweites Lied gesungen haben, beschreibt er ja seine eigene Glaubensbiografie. Da haben wir schon einige Mal, haben wir das schon in Predigten anklingen lassen. Andere Lieder waren nur so nebenbei entstanden für den Hausgebrauch. Zum Beispiel vom Himmel hoch, da komme ich her. Das hat er sich am Heiligen Abend einfallen lassen zur Bescherung seiner Kinder. Ich möchte jetzt noch einige Gedanken folgen lassen zu dem Lied Nummer 362. Das können Sie gerne mit aufschlagen. 362, ein feste Burg ist unser Gott. Wir singen es eh dann danach, dann haben Sie es gleich aufgeschlagen. 362. Und dieses Lied gilt ja fast als die Nationalhymne der Lutheraner. Zum Reformationstag gehört es einfach dazu. Fakt ist, dass Martin Luther sich in freier Form auf Psalm 46 bezogen hat, den wir vorhin gehört haben. Und die Überschrift dieses Psalms in der Lutherbibel lautet, ein feste Burg ist unser Gott. Dieses Lied ist ähnlich persönlich. Es schildert aber nicht wie in 341 den persönlichen Glaubensdurchbruch Luthers. Dieses Lied schildert den Kampf, in dem ein Christ steht. Die Anfechtungen, aber auch die Feindschaft, der er sich gegenüber sieht, wenn er konsequent seinen Weg geht. Feindschaft von Menschen, aber auch Feindschaft in der dämonischen Welt, dem Herrschaftsgebiet des Satans. Wer immer uns angreift, allein sind wir verloren und schwach. Strophe 2. Aber wir haben die feste Burg, unseren Gott. Und wir erkennen das Bild der befestigten Burg, die nicht so leicht angreifbar war damals. Und man denkt sicher auch an den Schutz auf der Wartburg, den Martin Luther selbst erfahren konnte. Man könnte auch an befestigte Stadtmauern denken, wie es ja der 46. Psalm nahelegt. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist in ihr drin, darum wird sie fest bleiben. Unter dem Schutz Gottes können wir die Angriffe Satans abwehren. Aber nur unter seinem Schutz. Wenn wir uns leichtfertig mit dämonischen Kräften einlassen, sind wir verloren. Und das Gute ist ja, wir haben einen, der ganz konkret für uns streitet und kämpft. Das ist Jesus Christus. In ihm hat Gott sein wahres Gesicht gezeigt, dass er ganz für uns ist, dass er gnädig ist, dass er uns erlösen will von der Macht des Bösen. Er wird das Feld behalten. Und das Feld behalten, das ist ja die Sprache der kriegerischen Auseinandersetzung. Zu Luthers Zeiten war diese Sprache sehr verständlich, leider. Da wimmelte es von Kriegen zwischen den Fürsten und Reichsständen und besonders aber auch die bedrohlichen Auseinandersetzungen mit den Türken. Und im dritten Vers begegnen wir einem Martin Luther, der sich immer wieder umringt sah von Feinden. Aber er erkannte, dass dies mehr ist als ein innerweltliches Geschehen. Da greift die Macht der Finsternis an. Sicher sollte man nicht alle Widrigkeiten, die einem im Leben widerfahren, auf böse Mächte schieben. Aber hier ging es schon um ein Heilswerk, um den Durchbruch des Evangeliums und darum, das Licht des Wortes Gottes wieder neu strahlen zu lassen. Tatsächlich wurde ja das Evangelium, welches ja schon vorhanden war in der Bibel, von vielen Verkrustungen befreit. Die eine Verkrustung war die lateinische Sprache. Der einfache Mensch konnte ja die Bibel gar nicht lesen. Erst Luthers geniale Übersetzung ins Deutsche hat den Durchbruch gebracht. Und dann die Verkrustung durch die Lehre der Werkgerechtigkeit mit dem I-Punkt Ablasshandel. Und schließlich war es die Anbetung von Heiligenbildern und Reliquien, die vom Zentrum der christlichen Botschaft wegführten. Und dass dies sozusagen alles weggenommen wird und das Licht des Evangeliums heller scheint, das lässt sich auch der Gegenspieler Gottes nicht so einfach gefallen. Aber Martin Luther macht in der dritten Strophe deutlich, ja, selbst wenn die Welt voller Teufel wäre und alle gegen uns sind, wir müssen uns nicht fürchten. Jesus ist Sieger. Er ist stärker als alle Mächte der Finsternis. Wenn wir in ihm sind und wenn wir uns bewusst unter seinen Schutz stellen, wenn wir seine erlösende Tat am Kreuz von Golgatha für unser Leben gelten lassen, dann kann uns nichts fürchten machen, dann wird unser Werk gelingen. Eine sehr starke Aussage und eine wahre Aussage. Und um dieses Wort geht es, um die Wahrheit des Wortes Gottes. Sein Wort soll in Geltung bleiben und nicht verdunkelt werden. Und wenn das so ist, dann ist auch der Heilige Geist mit seinen Gaben unter uns. Vers 4. Sein Wort, sein Geist, das kann mir niemand nehmen. Und hier spüren wir wieder die Freiheit eines Christenmenschen. Die Schrift haben wir ja vorige Woche behandelt. Alles andere können uns Menschen nehmen. Sie können den Leib nehmen, also uns töten. Sie können uns Haus und Hof wegnehmen. Unsere Ehre, und darunter verstehe ich auch Ämter, Titel, Ausbildungsmöglichkeiten. Sie können mir die Familie nehmen. Derjenige, der die Freiheit eines Christens oder des Christseins geschmeckt hat, der in so fester Verbindung mit Jesus ist, der kann sagen, lasst fahren dahin, sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Ich wurde neulich erst gefragt, warum ich bei diesem Lied immer nur drei Verse singen lasse und die vierte Strophe nicht mit. Meine Antwort, mir fällt die Aussage sehr schwer. Ich bin dankbar für meine Frau, ich bin dankbar für meine Kinder. Ich möchte niemanden verlieren. Ich möchte nicht irgendwann vielleicht gewaltsam getötet oder ausgeraubt werden. Mir gehen diese Worte in der vierten Strophe nicht so leicht über die Lippen. Und ich möchte schon gar nicht, dass sie gedankenlos und noch ein bisschen müde heruntergesungen werden. Deshalb lasse ich diese Strophe oft weg. Genauso übrigens wie den dritten Vers des Liedes von guten Mächten, wunderbar geborgen, Nummer 65, wo es heißt, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, so nehmen wir ihn dankbar und ohne Zittern aus deiner Hand. Aber heute singen wir die vierte Strophe. Grundsätzlich ist die Aussage ja richtig. Und wie viele Menschen haben genau diese Aussagen beherzigt und so die innere Freiheit erfahren, die Gott selbst in großer Bedrängnis schenkt. Ich denke an die friedlichen Märtyrer der Christenheit, die bereit waren, in den Tod zu gehen, weil sie ihren Glauben nicht abschwören wollten. Angefangen von Stephanus in der Bibel zu den Blutzeugen des Römischen Reiches, über Jan Hus, 100 Jahre vor der Reformationszeit, und dann auch die Märtyrer der Reformationszeit. Das erste Lied, was Luther überhaupt geschrieben hat, war ja das Lied von den 10 Märtyrern in Brüssel, welches ja Markus Seidler hier mit Chor und Orchester in unserer Kirche aufgeführt hat, sehr eindrücklich. Ich denke auch an die Gründung der Stadt Johanngeorgenstadt, meiner ersten Gemeinde, nach dem 30-jährigen Krieg. Die evangelischen Plattner mussten Haus und Hof verlassen und sich über die sächsische Grenze flüchten. Dort erlaubte ihnen dann Kurfürst Johann Georg die Ansiedlung. Ich denke an aufrichtige Christen, die vor genau 100 Jahren bei Ausbruch der Oktoberrevolution in Russland an die Wand gestellt wurden, weil sie ihren Glauben nicht abschwörten. Oder an die bekennenden Christen der Nazizeit, der Name Dietrich Bonhoeffer ist schon gefallen. Und in der Gegenwart gibt es sehr viele Christen, die Verfolgung erleben, die vom Tod bedroht sind, ausschließlich deshalb, weil sie Christen sind. Die Christen sind die weltweit am meisten verfolgten Religionsangehörigen. Und wie viele bezeugen trotz Verfolgung mit Freuden ihren Glauben? Sie haben etwas gefunden, was ihnen viel wertvoller ist. Lass fahren dahin, sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Wir Wohlstandschristen haben mit diesem Vers sicher mehr Probleme. Er soll uns auch nicht leicht über die Lippen gehen. Aber er ist Ausdruck größter christlicher Freiheit. Niemand kann mir den Glauben nehmen, keine Macht der Welt, nicht einmal eine Macht der Hölle. Wohl dem, der so feststeht im Glauben. Deswegen lade ich ein, auch heute den vierten Vers im vollen Bewusstsein zu singen, aber auch mit Beschämung, weil es oft so viele Kleinigkeiten sind, die uns vom Glauben und von der Kirche wegbringen. Es ist übrigens umstritten, wann genau Luther dieses Lied geschrieben hat. Im Gesangbuch steht drunter 1529. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen, da war ich ganz verwirrt. Da stand also drinne, es wäre in der Nacht vom 15. zum 16. April 1521 entstanden. Dafür gibt es auch Hinweise. Das war die letzte Nacht, die Luther auf der Reise nach Worms verbrachte. Er wusste nicht, wie es dort ausgehen würde. Er ahnte nur, dass es in die Höhle des Löwen geht. Er sollte ja eigentlich vor Kaiser und Reichsständen seine Schriften widerrufen. Aber er wollte sie mit der Heiligen Schrift verteidigen. Er hatte da große Anfechtungen. In dem Lutherfilm, den wir zum Reformationstag gesehen haben im Gemeindehaus, kam das sehr deutlich zum Ausdruck. Doch in dieser Nacht der Anfechtung, so meinen also manche Historiker, ist dieses Lied entstanden. Die Aussage, und wenn die Welt voll Teufel wäre, in Vers 3, erinnert ja auch an den Ausspruch Luthers, und wenn in Worms so viel Teufel wären wie Ziegel auf den Dächern, so will ich doch dahin gehen. Andere sehen als Entstehungszeit die Jahre zwischen 1526 und 28, in denen Luther schwerste innere Anfechtungen und Nöte hatte, in denen auch die Pest nach Wittenberg kam und er eigentlich mit seiner Familie Wittenberg verlassen sollte und er selbst immer wieder verschiedene Krankheiten durchlitt und auch Nachrichten kamen von Mitstreitern, die auf dem Scheiterhaufen landeten. Sein Sohn Hänschen war auch schwer krank. Und so schreibt er 1527 an Nikolaus Amsdorf, um das eine bitte mit mir, dass Christus nach seinem Wohlgefallen mit mir tun und nur davor mich bewahren möge, dass ich nicht undankbar und sein Feind werde. Draußen sind Kämpfe, inwendig Schrecken, und zwar recht herbe. Christus sucht uns heim. Ein Trost ist, den ich der Wut Satans entgegenstelle, nämlich, dass wir Gottes Wort haben, dass die Seelen rettet, wenn jener auch die Leiber verschlingt. Empfiehl uns den Brüdern und dir selber für uns zu beten, dass wir tapfer unter der Hand des Herrn aushalten und Satans Macht und List überwinden, sei es durch Sterben oder durch Leben. Amen. Zu Wittenberg am Tage aller Heiligen, am 10. Jahrestages des Sieges über den Ablasskram, dessen Angedenken wir zu dieser Stunde wohl getröstet mit einem Trunke feiern. Diese vielfältigen und zum Teil auch inneren Kämpfe dieser Jahre mit manchen Zitaten könnten wir den Zeitpunkt dieser Jahre 1526 bis 28 sprechen. Und schließlich und endlich wurde 1529 angenommen, so steht es auch im Gesangbuch drunter, Luther erlebte hautnah die größte und massivste Bedrohung durch den Islam, die Europa je kennengelernt hat, als die erste Belagerung Wiens durch die osmanische Armee erfolgreich abgeschlagen wurde, schrieb Luther, so meinen manche, mit diesem Hintergrund eine feste Burg, worauf besonders die zweite Strophe hindeuten könnte. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer das ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Also wir merken, es gibt viele, viele Kämpfe in Luthers Leben und Umfeld, welche die Entstehungszeit dieses Liedes deutlich machen könnten. Fakt ist auf jeden Fall, dass es von ihm stammt, denn es liegt handschriftlich von ihm geschrieben und mit Noten versehen vor. Die besondere Verbreitung genau dieses Liedes wurde begünstigt durch den schon erwähnten Hans Sachs aus Nürnberg. Er ließ ein fliegendes Blatt drucken, das für 1 oder 2 Kreuzer gekauft werden konnte. Darauf waren abgedruckt der Holzschnitt von Albrecht Dürer, Ritter, Tod und Teufel und unser Lutherlied mit der Bemerkung, jeder wackere Christ, angetan mit der ritterlichen Rüstung, Epheser 6, kann getrost und sicher wie dieser Rittersmann durch die dornige, struppige Lebenswüste voll von Moder und Unrat gehen und braucht weder vor Tod noch Teufel sich zu fürchten, sondern aufschauen zu der Gottesstadt auf dem Heilsberge, kann er Tod und Teufel so gründlich überwinden und verachten wie dieser alte Ritter und dabei fröhlich singen und wenn die Welt voll Teufel wäre. Hans Sachs' fliegenden Blätter halfen mit, dass dieses geistliche Kampflied bald zum Volkslied in Deutschland wurde. Natürlich wurde das Lied mitunter auch missbraucht, nicht zuletzt in Kriegen, bei Feldgottesdiensten und es sollte oftmals leider den Eindruck erwecken, Gott unterstützt den Krieg der Deutschen, nicht zuletzt auch im Zweiten Weltkrieg. Aber aufrechte Christen erkannten immer den zutiefst geistlichen Halt und Kern dieses Liedes, gerade auch in der Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis. Und dafür will ich noch ein Zeugnis zum Abschluss bringen von der holländischen Christin Corrie ten Boom. Vielen ist der Name bekannt. Manche Ältere haben sie noch persönlich erlebt. In einigen Kreisen haben wir im letzten Monat einen Film über ihr Leben gesehen. Wir als Familie durften im Sommerurlaub ihr Wohnhaus in Haarlem, ist jetzt ein Museum, besichtigen. Corrie ten Boom war mit ihrer Schwester Betsy im KZ Ravensbrück, weil sie im holländischen Widerstand gegen die Nazis war und auch ganz vielen Juden das Leben gerettet hatte, nicht zuletzt durch Verstecke in ihrem eigenen Haus. Die Schwester überlebte Ravensbrück nicht. Corrie ten Boom erzählt dann in ihrem Buch »Mit Gott durch dick und dünn«, wie sie zum ersten Mal nach dem Krieg wieder in ihre Heimatstadt Haarlem kommt, ihr ehemaliges Wohnhaus und zur benachbarten Grote Kerk, der reformierten Kathedrale von Haarlem, die ihre geistliche Heimat war. Vom Turm der Kathedrale kamen die ersten Töne des alten Glockenspiels. Mein Leben lang hatte ich Tag und Nacht die Glocken der Grote Kerk gehört. Diesmal war es kein Traum, wie ich ihn oft im Lager geträumt hatte. Das war Wirklichkeit. Ich trat aus dem Schatten der Gasse und ging hinunter zum Grote Markt. Da reckten sich die Türme der Kathedrale in den nächtlichen Himmel, umrahmt von Millionen blinkender Sternen. Danke, Jesus, dass ich lebe, sagte ich. Und im Herzen hörte ich seine Antwort. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich lehnte mich gegen die Mauer eines Hauses und ließ den Zeiger der großen Uhr sich drehen, bis das nächste Glockenspiel kam. Diesmal mit dem Lutherlied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Ich stand und hörte zu und am Ende sang ich das Lied mit, nicht in Holländisch, sondern in Deutsch. »Das sieht ja ähnlich, Herr«, schmunzelte ich, »dass du mich durch einen deutschen Choral an deine Gnade erinnerst.« Ein Schutzmann kam vorbei, er sah mich an und sagte ein freundliches Wort. Ich sagte nur, »Gute Nacht, Herr Schutzmann, ein feste Burg ist unser Gott. Ich war frei. Amen.« Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.